Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Die Unionsparteien haben sich gestern getrennt auf den Tag in gut zwei Wochen vorbereitet, an dem sie ihre Klimaziele bis 2030 vorstellen wollen. Emissionshandel und CO2-Preis, Steuerungsinstrumente und was dahinter steckt. Dazu gleich ein Gespräch mit meinem Kollegen Georg Ehring. Außerdem im Programm Depot Mensch. In Frankreich erschien gestern eine Studie zu Chemierückständen. Vernetzung und Leihradkonzept. Neues von der Eurobike in Friedrichshafen. Unter Strom. Der VCD hat eine extra Umweltliste für Elektroautos herausgegeben. Und der Verbrauchertipp ist heute besonders interessant für Patchwork-Familien. Sie sollten das Erbe frühzeitig klären. Beratungen über die Klimapolitik bei der CDU und Vorschläge für das Klimapaket der Bundesregierung bei der CSU. Gestern bereiteten sich die Unionsparteien getrennt auf den 20. September vor. Dann steht die Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung auf der Tagesordnung und es soll beschlossen werden, welcher Weg in Sachen Klimaschutz künftig einzuschlagen ist. Ein wichtiger Baustein ist, den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern mit Emissionszertifikaten und einem Preis für CO2, mit Sektorzielen und im Nicht-ETS-Bereich. Georg Ehring aus der Umweltredaktion ist im Studio, um zu erläutern, was hinter diesen Begriffen steckt. Herr Ehring, das Ziel ist klar, es sollen weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Wo und wie lenken Emissionszertifikate?
Die Emissionszertifikate bieten eine verlässliche Obergrenze für Emissionen. Das Ganze funktioniert so: Wer CO2 emittiert, muss ein Zertifikat dafür vorlegen. Das muss er kaufen oder in Bereichen kann man es auch kostenlos zuteilen, je nachdem, wie der Staat sich da entscheidet. Das gibt es schon in der Europäischen Union für Industrie- und Stromerzeuger. Das ist der europäische Emissionshandel mit dem Kürzel ETS. Und das könnte man ausdehnen, etwa auf Heizöl, auf Gas, auf Benzin, auch auf die Landwirtschaft, das sind dann die Nicht-ETS-Bereiche, für die das eingeführt werden könnte. Man könnte es auch auf Kunstdünger ausdehnen, die durch die Lachgas freigesetzt wird, auf die Rinderhaltung, durch die Methan freigesetzt wird. Weil es schwer ist, Haushalte, Landwirte oder Autofahrer am Handel direkt zu beteiligen, das wären ja viele Millionen Teilnehmer am Emissionshandel, könnte man zum Beispiel Brennstoffhändler damit belasten und verpflichten oder auch Landhändler. Das wäre durchaus möglich. Der Charme bei dem Konzept ist, das Erreichen der Ziele wird garantiert. Wer noch mehr erreichen will, kann die Zertifikate verknappen. Wer meint, das Ganze war zu ehrgeizig, kann zusätzliche Zertifikate ausdehnen. Das ist das Konzept, was CDU und CSU derzeit favorisieren.
Ein Preis für CO2 wird ja als Alternative diskutiert. Wie könnte der aussehen?
Da legt man nicht die Menge fest, sondern den Preis. Eine Tonne CO2 kriegt einen solchen Preis. Also im europäischen Emissionshandel liegt der Preis für die Tonne CO2 derzeit bei 25 Euro. Daran könnte man sich zum Beispiel orientieren und den dann schrittweise erhöhen, um die Emission von CO2 immer unattraktiver zu machen. Regelbar wäre das über Steuern, zum Beispiel die Mineralölsteuer könnte man erhöhen. Man könnte Heizöl stärker besteuern. Man könnte auch im Bereich der Landwirtschaft Steuern festlegen, beispielsweise für Kunstdünger. Das ist das Konzept, was die SPD favorisiert. Und beide Konzepte haben dann Entlastungskomponenten, dass unterm Strich der Bürger nicht stärker belastet wird. Wir haben es ja zum Beispiel bei CDU, CSU mit dem Vorschlag, die Pendlerpauschale zu erhöhen, als Beispiel bekommen.
Im direkten Vergleich, welches sind die Vor- und Nachteile dieser beiden Instrumente?
Der CO2-Preis, also das Konzept, was die SPD bevorzugt, hat den großen Vorteil, dass er leicht einführbar ist innerhalb weniger Monate. Man könnte an bestehenden Steuern ansetzen und die zum Beispiel erhöhen. Das hätte dann die Folge, dass der Verbrauch zurückgeht. Beim Zertifikatehandel ist es schwieriger. Dafür ist halt der Vorteil, dass das Ziel sicher erreicht wird. Man müsste Händler erfassen, man müsste Plattformen entwickeln, Software entwickeln. Die Denkfabrik Agora Energiewende hat zusammen mit dem Öko-Institut da eine Studie zu verfasst und die rechnen damit, dass es mehrere Jahre dauert, so etwas umzusetzen, entweder innerhalb der EU oder auch nur national in Deutschland. Und bis 2023 wäre dann überhaupt keine Einsparung zu erreichen. Das ist sicherlich ein Nachteil dieses Konzepts, aber dafür ist es zielgenauer.
Emissionszertifikate und CO2-Preis. Georg Ehring über die Instrumente, die in der Klimaschutzdiskussion eine zentrale Rolle spielen. Dankeschön. Unser Alltagsleben birgt unsichtbare Gefahren, und zwar in Form chemischer Stoffe, die in vielen Dingen stecken, die wir täglich nutzen. Lebensmittelverpackungen, Kosmetik, Bodenbeläge. Substanzen wie Bisphenole, Phthalate und Brandverzögerer stehen im teils bestätigten Verdacht, krebsfördernd zu sein oder in das menschliche Hormonsystem einzugreifen. In Frankreich wurde gestern eine große Studie veröffentlicht, die erstmals zeigt, in welchem Ausmaß die Bevölkerung mit solchen Umweltgiften belastet ist. Susanne Kraus berichtet.
Alltägliche Umweltgifte sind im Körper jedes Franzosen präsent. So das Resümee der staatlichen Gesundheitseinrichtung Santé Publique France. In ihrer Studie hat sie 6 chemische Stoffgruppen ins Visier genommen, darunter Bisphenole, die in Plastiklebensmittelverpackungen und in Konservendosen stecken, Phthalate, zu finden in Spielzeug, Bodenbelägen, Reinigungsmitteln, Parabene, Bestandteil von Kosmetika, Shampoo, Pflegeprodukten, Glykoläther, Lösungsmittel in Farben, Tintenlacken, sowie Brandschutzmittel zum Imprägnieren von Bildschirmen, Fernsehgeräten oder dem Couchbezug. Für die Studie wurden Haare und Urin der Testpersonen auf 70 Biomarker hin untersucht. Zudem gaben die Personen detailliert Auskunft über ihre Lebensgewohnheiten. Teilgenommen hatten 2500 Erwachsene und 1100 Kinder. Die waren am stärksten mit Umweltgiften belastet, erklärte in den gestrigen Abendnachrichten des öffentlichen TV-Senders France 2 Sébastien Denis, Direktor der Abteilung Gesundheit und Umwelt bei Santé Publique France.
Les enfants sont plus susceptibles d'être au contact de ces polluants puisqu'ils sont
Kinder sind solchen Umweltgiften mehr ausgesetzt. Die stecken im Spielzeug oder lagern sich am Boden ab. Die giftigen Moleküle kleben auf der Haut. Wenn das Kind die Hand in den Mund steckt, gelangen sie in den Körper. Die Studienergebnisse decken sich weitgehend mit denen früherer Erhebungen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die französischen Forscher belegen, chemische Schadstoffe gelangen nicht nur über das Essen in den Körper, Risiken gehen ebenso von Kosmetika oder auch Hausstaub aus. Die Menge aufgenommener Umweltgifte schwankt von Testperson zu Testperson. Immer noch unklar ist, ab welchem Level die Gesundheit gefährdet ist, sagte gestern Jean-Pierre Gravedy, Toxikologe beim staatlichen Agrarforschungsinstitut INRA, im Fernsehen.
Pour l'instant, on a
Derzeit verfügen wir nur über bruchstückhafte Daten, die es uns nicht ermöglichen, die Gefährlichkeit solcher Substanzen einzuschätzen. Wir wissen noch nicht einmal, ob die nachgewiesenen Dosen Krankheiten auslösen können. François Veyret ist über die Studienergebnisse bestürzt. Veyret kämpft seit Jahren mit seinem Verein Génération Future gegen solche Umweltgifte. Bei vielen Umweltgiften, die in das menschliche Hormonsystem eingreifen, wissen wir, das Risiko hängt nicht unbedingt von der aufgenommenen Menge ab, sondern eher davon, zu welchem Zeitpunkt jemand Umweltgiften ausgesetzt ist. Ein Erwachsener kann eine gewisse Dosis wegstecken, die bei einem Kind oder gar einem Fötus hingegen schädlich sein kann. Umweltgiften, die das menschliche Hormonsystem beeinflussen, hat die Regierung in Paris verstärkt den Kampf angesagt. Mit der 2. nationalen Strategie gegen endokrine Disruptoren, die gestern parallel zur Gesundheitsstudie vorgestellt wurde. Die Strategie setzt auf 50 Maßnahmen. Darunter die für 2020 geplante Veröffentlichung einer Liste von Schadstoffen, die in das menschliche Hormonsystem eingreifen oder dessen verdächtigt werden. Im Winter soll eine breite Aufklärungskampagne starten. Des Weiteren soll Gesundheitspersonal und kommunalen Angestellten vermittelt werden, wie sich der Umgang mit Umweltgiften vermeiden lässt. Das ist auch Thema bei einer geplanten Online-Plattform für die Bürger. Und Frankreich, das pionierhaft 2015 Bisphenol A in Lebensmittelverpackungen verboten hat, will erwirken, auf EU-Ebene die Verwendung von Umweltgiften, speziell bei Spielzeug und Kosmetika, strikter zu regeln. Das alles begrüßt Umweltaktivist François Veyret ausdrücklich, doch er verlangt gleichzeitig einen sofortigen Notplan, das Verbot bestimmter Umweltgifte zum Schutz der Bevölkerung.
Depot Mensch, Susanne Krause über eine französische Studie zu Chemierückständen. Fahrradland Deutschland? Zahlenmäßig schlägt das Rad das Auto mit rund 75 Millionen gegenüber knapp 44 Millionen. Immer öfter wird Rad gefahren, nicht nur in der Freizeit oder als Sport, sondern auch im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit und zum Einkaufen. Dabei hilft die Unterstützung durch Motoren und Elektroräder sind auch diesmal wieder ein großer Schwerpunkt auf der Eurobike, der internationalen Fahrradmesse, die heute in Friedrichshafen am Bodensee begann. Von dort Thomas Wagner.
Radtour beendet. Erstmal ausschnaufen und dann der Blick aufs Smartphone.
Während der Fahrt hatten wir das Smartphone verbunden, sodass auch die GPS-Positionen aufgezeichnet wurde. Das heißt, hier sehe ich jetzt im Prinzip meine gefahrene Strecke in der Karte. Ich habe hier die ganzen Statistikdaten dazu, wie schnell ich gefahren bin, wie viel Kalorien ich beispielsweise auch verbraucht habe. Genau, Sie wissen dann, ob Sie den Hamburger verdient haben oder nicht.
Je nachdem, was die Auswertung der Leistungsdaten während der zurückliegenden Fahrradtour ergibt. Erhoben wurden sie durch einen kleinen Rechner am Fahrrad, so groß wie zwei Streichholzschachteln. Und der prüft noch während der Fahrt den Radler auf Herz und Nieren, weiß Ute Walk, Managerin eines auf Fahrradtechnik spezialisierten Tochterunternehmens des Autozulieferers Bosch.
Zusätzlich zu unseren üblichen Fahrdaten zeigen wir eben auch Trittfrequenz an oder die eigene Leistung. Man sieht also, mit welcher Kraft man tatsächlich reintritt in das E-Bike und man kann zusätzlich noch einen Herzfrequenzsensor damit über Bluetooth verbinden.
Geht es aufwärts mit der eigenen Radleistung oder nicht, empfiehlt sich bei nächster Gelegenheit eine Steigung mehr. Solche Fragen lassen sich mit Hilfe des kleinen Rechners am Lenkrad beantworten. Vernetztes Radfahren lautet das Stichwort, das auf der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen einen Trend markiert. Der ist allerdings nicht mehr so ganz neu.
Wir haben natürlich vor 4-5 Jahren schon die ersten vernetzten Ideen gehabt.
So Gunnar Fehler vom Pressedienst Fahrrad. Allerdings mittlerweile sei das Zusammenspiel Fahrrad, Smartphone, Internet deutlich vorangeschritten. Ein Zusammenspiel, das Gunnar Fehler grundsätzlich für sinnvoll hält.
Bei Sportdaten haben wir immer zwei Aspekte. Das eine ist der Sportler, der noch besser werden will, der natürlich damit sein Training verfeinern will. Und das andere ist, was wahrscheinlich für die Mehrheit gilt, die sagen wollen, ja, ich will mal mich ein bisschen mehr bewegen. Und dann geht es darum, Leistungsspitzen, die unter Umständen auch gefährlich sein können, rauszufiltern.
Bei aller Vernetzung, die klassische Fahrerklingel bleibt bei den meisten Modellen noch erhalten, auch bei jenen Bikes, die im Rahmen eines neuen Projektes bereitgestellt werden, das die Zweirad-Einkaufsgenossenschaft mit Sitz in Köln auf den Weg gebracht hat. Die Bezeichnung Sharia, eigentlich ein Kunstname, der aus zwei Begriffen zusammengesetzt ist, und zwar
aus dem Begriff Sharing und auch dem Begriff Area, das im Prinzip beschreibt unsere Kurzstreckenmobilitätslösungen.
So Projektbetreuer Max Brumbaum.
Sharia ist ein ganzheitliches Kurzstreckenmobilitäts-Sharing-System. Ich mache das ganz gerne an einem Beispiel begreiflich. Wir haben zum Beispiel eine Wohnungsbaugesellschaft, mit der wir gerade eine Kooperation eingehen in dem Bereich. Die Wohnungsbaugesellschaft tritt als Betreiber aus und bekommt von uns ein ganzheitliches System.
Und das besteht zum einen aus E-Bikes unterschiedlichster Bauart, die die Bewohner einer Wohnanlage nutzen können. Vom Cityrad mit Hilfsmotor bis hin zum E-Mountainbike. Sie stehen in einem speziellen Raum mit E-Ladestationen. Parallel stellen die Betreiber den Bewohnern eine spezielle App zur Verfügung.
Über ihre App können sie sich im ersten Schritt die Bikes natürlich reservieren für den Zeitraum, für die sie letztendlich brauchen. Das heißt, wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist, wenn sie das Fahrzeug benötigen, gehen sie mit ihrer App zu der Sharia-Abstellanlage. Das heißt, sie können das Schloss öffnen natürlich, sie können während der Fahrt auch Navigationsfunktionen nutzen und geben das Fahrzeug letztendlich auch auf dem gleichen Wege zurück.
Wichtig, der Nutzer bezahlt nur die tatsächlich gefahrenen Strecken und bringt nach der Einkaufstour oder dem Stammtischbesuch per E-Bike das Rad wieder zurück.
Wir sehen da einen ganz, ganz starken Megatrend tatsächlich in dem Begriff Pay-per-Use. Wirklich auch nur dann für Mobilität zu zahlen, wenn ich sie auch wirklich brauche. Sie können sich zu jeder Zeit flexibel die Mobilitätsform wählen, die sie in dem Moment auch wirklich brauchen und zahlen letztendlich nur für die Zeit, die sie auch wirklich die Fahrzeuge nutzen letztendlich.
Noch bis Sonntag läuft die Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen. Der ökologisch orientierte Autoclub VCD veröffentlicht jedes Jahr seine Auto-Umweltliste, so auch in diesem Jahr. Zum ersten Mal stehen auf dieser Liste jetzt allerdings ausschließlich Modelle mit Elektromotor. Welche sind alltagstauglich und effizient? Und wie schneiden sie im Vergleich zu Benzin- oder Dieselmodellen ab? Daniela Siebert in Berlin. Hat der VCD einen Spitzenreiter gefunden?
Leider nein, das wollte er auch gar nicht, denn der VCD hat keine Rangliste mit Spitzenplätzen vorgelegt, sondern eine reine Positivliste, auf der sozusagen alle Fahrzeuge gleich gut sind, weil sie die Kriterien erfüllen, zu denen Verbrauchsangaben gehören, Reichweiten und CO2-Ausstoß. Insgesamt stehen jetzt 16 reine E-Autos auf der Liste und 3 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge soll es heißen. Dazu hören wir mal den verkehrspolitischen Sprecher des VCD, Michael Müller-Görnert, mit Einzelheiten.
Da sind unter der BMW i3, der VW e-Golf oder der Smart, aber dann auch viele Fahrzeuge von Renault, Nissan, Hyundai und Kia. Das sind Fahrzeuge, die also auch im Verbrauch okay sind, weil es gibt ja auch Elektrofahrzeuge mit immens hohen Verbräuchen. Insbesondere die sogenannten SUV und schweren Luxusautos, die sind nicht in unserer Liste, weil die sind ökologisch sehr bedenklich und deswegen keine Lösung.
Bei den Hybridautos bewertet der VCD je ein Fahrzeug von Hyundai, Kia und Toyota positiv, darunter sogar ein SUV von Kia. In der Vergangenheit beurteilte die VCD-Autoliste auch und vor allem Benzin- und Dieselfahrzeuge. In diesem Jahr geht es ausschließlich um Elektroautos. Die Begründung?
Dieser Skandal war sicherlich ein Auslöser, weil die Nachwirkungen erleben wir ja noch jetzt tagtäglich fast. Immer wieder gibt es Meldungen, dass Fahrzeuge nach wie vor mit höheren Schadstoffwerten ertappt werden. Aber letztendlich ist das Entscheidende der Klimawandel und wir haben es verpflichtet, ganz rasch unsere Emissionen gegen Null zu bringen. Das heißt, auch der Verkehr muss hier mitspielen und das geht nur mit emissionsfreien Antrieben. Denn jedes Auto, was mit Benzin und Diesel heute zugelassen wird, pustet ja noch die nächsten 15 Jahre CO2 aus. Und deswegen muss jetzt rasch der Wechsel kommen. Benzin und Diesel sind ein Auslaufmodell.
Allerdings ist die VCD-Positivliste in diesem Jahr auch aus anderen Gründen ziemlich lückenhaft. Es wurden nur Fahrzeuge reingenommen, deren Hersteller Angaben nach dem neuen WLTP-Messverfahren gemacht haben, das als genauer und realistischer gilt als das bisherige NEFZ-Verfahren. Gesetzlich verpflichtet sind die Hersteller bislang allerdings noch nicht, diese Angaben für E-Autos zu liefern, obwohl sie diese bereits vorliegen haben. Und noch eine weitere Datenlücke hat die diesjährige VCD-Autoliste schrumpfen lassen.
Das andere Problem ist, dass viele Hersteller gerade ihre aktuellen Modelle einem Facelift unterziehen. Die bekommen eine größere Batterie, stärkere Motoren. Da lagen die Daten noch nicht vor. Oder auch viele Ankündigungen von neuen Modellen, die waren halt Ankündigungen, aber die Modelle waren noch nicht genehmigt, hatten noch keine Typprüfwerte. Insofern konnten die uns noch nicht mitgeteilt werden. Deswegen ist das Angebot auch gerade ein wenig beschränkt, weil der große Run geht auf nächstes Jahr. Da wollen die Hersteller ja eine regelrechte E-Offensive starten.
Weil es dazu keinerlei Daten gab, taucht beispielsweise auch der Tesla 3 nicht in der Bewertung auf. Audi, Opel, Citroën und Peugeot kommen nicht vor, weil sie laut VCD die Teilnahme abgesagt haben. Und so ist die Positivliste also äußerst lückenhaft und kurz. Dafür bietet sie aber viele Hintergrundinformationen rund um das Thema E-Auto. Es sind immer mehr Elektroautomodelle auf dem Markt. Damit steige auch die Nachfrage, beobachtet der Verkehrsclub. Allerdings hinke Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Der Marktanteil hier beträgt nur 2,6%. Michael Müller-Görnert.
Zum einen bewerben die Hersteller auch ihre Elektroautos relativ dürftig. Man sieht ja doch eher Anzeigen für neue SUV. Und die Politik ist auch sehr zögerlich. Eine Kaufprämie alleine reicht eben nicht. Es müssen auch in der Nutzung Vorteile sein. Und da sind andere Länder deutlich weiter.
Auch zum Teil monatelange Lieferzeiten für E-Autos schreckten viele Verbraucher ab. Nach Einschätzungen des Verkehrsclubs sind Elektroautos derzeit vor allem für kommunale Flotten interessant, etwa Lieferdienste und Taxis. Außerdem seien sie für Personen attraktiv, die ihr Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz aufladen können. Denn für 10 Jahre sind die Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit und die Wartungs- und Reparaturkosten sind meist geringer als bei herkömmlichen Autos. An kommerziellen Ladesäulen kann das Stromtanken dagegen sehr teuer sein. E-Autos rechnen sich laut VCD am besten, wenn der Akku klein ist, das Fahrzeug wenig verbraucht und oft gefahren wird, am besten 50 bis 70 Kilometer täglich. Das ist vielleicht die Quintessenz dieser Veröffentlichung. Damit zurück nach Köln.
Die neue Auto-Umweltliste des ökologisch orientierten VCD, diesmal speziell zu Elektroautos, stellte Daniela Siebert vor. Danke nach Berlin.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Vater, Mutter und gemeinsame Kinder. Diese Art von Familien gibt es nach wie vor. Aber auch immer mehr Patchwork-Haushalte, in denen die Partner jeweils Kinder aus früheren Beziehungen mitbringen. Trauschein und weitere gemeinsame Kinder nicht ausgeschlossen. Gerade neu kombinierte Familien sollten sich Gedanken über eine Regelung des Erbes machen. Worauf zu achten ist, fasst Klaus Deuse zusammen.
Ein Trauschein ist noch lange keine Garantie für ein harmonisches Miteinander in einer Patchwork-Familie. Aber ohne Trauschein kann der Todesfall eines Partners den Hinterbliebenen erhebliche Probleme bereiten, sagt Rechtsanwalt Marco Tido aus Gelsenkirchen.
Wenn die zusammenlebenden Partner einer Patchwork-Familie weder durch Eheschließung noch durch Verpartnerung miteinander verbunden sind, und es kein Testament gibt, wird die gesetzliche Erbfolge gelten. Das bedeutet, dass der Partner des jeweiligen versterbenden Partners nichts erben würden, sondern die Kinder der jeweiligen Lebenspartner wären dann alleinige Erben.
In der gesetzlichen Erbfolge gilt die Devise, das Gut geht mit dem Blut.
Das bedeutet, dass jeweils die Abkömmlinge des Erblassers in der Erbfolge nach unten, also die Kinder, die Enkel, nach unten hin erben.
Der überlebende Partner und dessen Kinder gehen in dem Fall leer aus, erläutert Rechtsanwalt Tido, da zwischen unverheirateten Partnern keine rechtliche Beziehung besteht. Darum ist es ratsam, rechtzeitig Vorsorge mit einem letzten Willen, einem Testament zu treffen. Das klassische Berliner Testament, in dem sich Ehepartner gegenseitig zu Alleinerben einsetzen, kommt allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht.
Ein Berliner Testament können die Partner nur abschließen, wenn sie verheiratet sind oder eine gesetzliche eingetragene Lebenspartnerschaft bilden.
Bei einem Berliner Testament von Ehegatten sind Kinder einer Patchwork-Familie im Erbfall jedoch nicht gleichgestellt, denn
setzt sich das Ehepaar wechselseitig als Erben ein, sind die Kinder des erstversterbenden Ehegatten letztendlich enterbt. Sie bekommen zunächst nichts. Da sie aber ein Recht auf ihren Pflichtteil haben, könnten sie aus dem Pflichtteil Zahlungsansprüche gegen den überlebenden Ehegatten geltend machen. Das kann durchaus problematisch sein.
Und wenn der verbliebene Ehegatte verstirbt, dann würden nur dessen leibliche Kinder das Erbe erhalten. Um derartige Konflikte von vornherein zu vermeiden, empfiehlt sich die Adoption der Kinder des Partners.
Die Adoption der Kinder führt dazu, dass letztendlich die Kinder die Stellung haben wie eigene Kinder.
Um im Todesfall familiäre Auseinandersetzungen bei der Auslegung eines Testamentes zu vermeiden, rät Rechtsanwalt Tido darum zu einer juristisch verbindlichen Alternative.
Um diese Problematiken und Unwegsamkeiten der Vererbung in einer Patchwork-Familie entgegenzuwirken, hat es durchaus Sinn, über einen Erbvertrag nachzudenken. Im Erbvertrag kann dann genau das, was man möchte, geregelt werden, sodass dann die leiblichen Kinder und die Kinder des Partners gleichberechtigt behandelt werden. In diesem Falle müssen natürlich auch die einzelnen Kinder, unsere Kinder, genau namentlich bezeichnet werden und es muss genau festgelegt werden, wer was bekommen soll.
Für einen gültigen Erbvertrag ist übrigens eine notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben. Und für die Hinterbliebenen ganz wichtig: Im Unterschied zu einem Testament kann ein Erbvertrag nicht einseitig nachträglich geändert werden.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Das Bundeskabinett hat heute auf Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze das Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Der Bund stellt künftig jährlich 100 Millionen Euro mehr für den Insektenschutz und die Insektenforschung zur Verfügung. Das Insektensterben ist dramatisch und es hat viele Ursachen. Aber mit den richtigen Maßnahmen in vielen Bereichen ist die Trendumkehr zu schaffen, so Svenja Schulze. Und weiter: Die Bundesregierung verbietet den Glyphosateinsatz zum europarechtlich frühestmöglichen Zeitpunkt im Jahr 2023 und wird den Einsatz schon vorher deutlich einschränken. Mindestens genauso wichtig für die Insekten ist, dass auch der Einsatz von allen anderen Pestiziden deutlich verringert wird. Außerdem werden Schutzgebiete gestärkt und für Insekten besonders wichtige Lebensräume besser geschützt, und zwar mit den Biotopen artenreiches Grünland und Streuobstwiesen. Berichte und Gespräche zum Machtkampf im britischen Unterhaus gleich in den Informationen am Mittag mit Christine Heuer am Mikrofon. Soweit Umwelt und Verbraucher an diesem Mittwoch. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.